Ihr Lieben, bei einer politischen Diskussion meldete sich vor einigen Monaten ein junger Mann zu Wort und stellte eine merkwürdige Frage. Er wollte von den Politikern wissen, können sie eigentlich noch weinen? Einige schmunzelten, als sie die Frage hörten. Für einen Moment schien es den sonst so redegewandten Politikern sogar die Sprache verschlagen zu haben. Und sie fragten zurück, warum wollen sie das denn wissen? Nun, antwortete der junge Mann, ich möchte von niemandem regiert werden, der nicht mehr weinen kann. Man sagt ja, dass Menschen, die weinen können, ihr Herz noch am richtigen Fleck haben. Sie haben ihre Seele noch nicht unter all den Lasten des Alltags vergraben. So stellt der Biowissenschaftler Gerhard Uhlenbeck fest, im Weinen ist viel Wahrheit zu finden. Denn mit den Tränen können wir sprechen, wenn unsere Seele kaum noch Worte finden kann. Wir können mit Tränen reden, wenn unsere Seele wirklich schreit. Die Tränen werden geschickt aus unserem Inneren heraus, um etwas auszudrücken. Leider verlernen ja nicht nur Politiker zu weinen, auch viele andere Menschen haben aufgehört zu weinen, weil sie ihre Seele mit all den Laststeinen ihres Lebens vermauert haben. Dabei fließt mit den Tränen ja nicht nur Traurigkeit aus unserer Seele, auch andere tiefe Gefühle, die unser Herz berühren, werden durch sie frei. Ich zum Beispiel weine nur ganz selten, wenn ich mit Leid konfrontiert werde. Das hat damit zu tun, dass ich durch meinen Beruf schon sehr viel Leid gesehen habe. Aber dafür treibt es mir immer wieder die Tränen in die Augen, wenn ich sehe, wie Menschen heil werden. Und wie sie sich für ein Leben mit Jesus entscheiden und neu anfangen. Ich denke an die letzte Taufe, wo Josie hier unter Tränen erzählt hat, was ihr Jesus und was ihr die Gemeinde bedeuten. Oder ich gehe in unseren Teenkreis und ich erinnere mich, wie all die jungen Leute in den letzten Jahren auf der Holland-Freizeit zum Glauben gekommen sind. Ich denke an Rainer, der nach 40 Jahren durch viel Gebet zurück zu Jesus gefunden hat. Und ich denke an Werner und viele andere, die durch Jesus vom Alkohol und anderen Dingen losgekommen sind. Einfach wunderbar, wunderbar, wenn man dafür Freudentränen vergießen kann. Ich muss euch sagen, es gab in meinem Leben auch schon Phasen, da konnte ich überhaupt nicht mehr weinen. Meine Seele war so verletzt, dass sie sich damit gegen weitere Belastungen geschützt hat. Und so möchte ich diese Frage heute an dich mal weitergeben. Wie ist das bei dir? Kannst du noch weinen? Vergießt du eher Tränen des Mitleids oder sind es Tränen der Freude? Weinst du vor Schmerzen oder vor Begeisterung? Was würden wohl deine Eltern, Großeltern oder Kinder antworten, wenn sie gefragt würden, ob du noch weinen kannst? Was würden deine Lehrer oder Vorgesetzten antworten, wenn ich sie fragen würde? Und wie würde wohl der antworten, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Was würde Gott sagen, wenn wir ihn fragen würden, ob er noch weinen kann? Passt das überhaupt zu Gott? Kannst du dir einen weinenden Heiland vorstellen, einen Gott der Tränen? Muss ein Gott nicht allmächtig und allwissend sein, ja irgendwie heilig und unberührbar und über den Dingen schwebend? Zu der Zeit, als Jesus auf diese Welt kam, war das die vorherrschende Meinung. Und in den meisten Religionen dieser Welt hält sie sich bis heute. Allah wird als so mächtig und groß geglaubt, dass ihn unser Schicksal überhaupt nicht berührt. Für ihn ist nur wichtig, dass wir uns ihm unterwerfen. Einem weinenden Gott würde kein Muslim gehorchen. Buddha weiß immerhin, was Leid bedeutet. Er hat es durch Meditation überwunden. Und nun sitzt er mit verschränkten Armen und verkreuzten Beinen da und lächelt uns völlig unberührt vom Leid dieser Welt an. Ich muss euch sagen, was bin ich froh, dass der lebendige Gott, von dem uns die Bibel berichtet, da ganz anders ist. Er kreuzt nicht seine Beine, er lässt sich kreuzigen. Er verschränkt nicht teilnahmslos die Arme, er schließt uns in seine Arme und leidet mit uns mit. Unser Gott zeigt uns sein Herz. Er ist voller Leidenschaft und Erbarmen. Er ist nicht so apathisch. Er äußert seine Gefühle und zeigt gerade darin seine Liebe zu uns. Schon im Alten Testament lässt uns Gott durch den Propheten Jeremia ausrichten, dass er ein Gott der Tränen ist. Dieses Wort sollst du zu ihnen sagen: Nacht und Tag fließen meine Augen von Tränen und kommen nicht zur Ruhe, denn mein Volk liegt völlig zerschlagen da. Wir können sicher sein, dass unser Gott um die 740.000 Kinder weint, die in Kriegsgebieten aufwachsen müssen und in denen ja in den vergangenen Tagen auch in unserem Land gedacht wurde mit diesen Teddybären dort oben. Und wir können sicher sein, dass unser Gott auch um die vielen Menschen trauert, die Jahr für Jahr in sinnlosen Kriegen getötet werden und die jetzt im Moment wieder aus Afrin fliehen. Denn wir wissen, dass der Sohn Gottes weinte. Er weinte am Grab seines Freundes Lazarus. Und Jesus kam die Tränen, als er in Jerusalem einzog. Die Menschen rissen Palmzweige von den Bäumen und riefen ihm zu: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und Jesus genießt diesen Moment, denn er vermisst das, seit er vom Himmel auf die Erde kam. Alles um Jesus herum jubelt. Doch dann fällt sein Blick vom Ölberg auf die heilige Stadt Jerusalem und ihm kommen die Tränen. Der Evangelist Lukas berichtet uns davon in Kapitel 19. Als Jesus sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wenn die Pilger heute auf dem Ölberg vor Jerusalem stehen, können sie dort eine kleine Kapelle besuchen. Diese Kapelle trägt den Namen Dominus Flevit. Das ist lateinisch und bedeutet: Der Herr weint. Sicherlich hat sich die Stadt verändert, seit Jesus auf dem Esel in sie einritt, aber ich bin sicher, dass Jerusalem bereits damals einen großartigen Anblick bot. Als ich vor einigen Jahren dort am Ölberg stand, war ich sprachlos. Wir setzten uns mit ein paar Studenten in diese Kapelle und keiner sagte ein Wort. Es war, als wenn wir die Tränen Jesu über diese geliebte Stadt, über sein geliebtes Volk, ja auch über uns selbst nochmal spüren konnten. Die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff hat das, was wir damals nicht ausdrücken konnten, in einem Gedicht zusammengefasst. Sie schrieb: Mein Jesus hat geweint um seine Stadt. Ach, auch gewiss um mich hat er geweinet. Wusst er nicht damals schon, wie trüb und matt, wie hilflos meine Seele heut erscheinet? Von allem, was die heilige Bibel trägt, hat nichts so tief, so rührend mich bewegt. Ich wünsche mir, dass diese Tränen Jesu uns auch heute bewegen. Und ich möchte uns dafür zwei Gründe nennen. Erstens: Jesus weint auch heute noch über uns. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie sah, da weinte er über sie, schreibt Lukas. Der Name Jerusalem bedeutet ja eigentlich in unserer Sprache ein Anblick des Friedens. Aber offenbar ist das, was Jesus damals sieht, nicht unbedingt friedevoll. Er erkennt, wie die Römer diese Stadt gefangen halten, und er weiß, dass sie Jerusalem eines Tages zerstören werden. Und Jesus erinnert sich auch daran, wie viele Männer und Frauen Gottes in dieser Stadt Jerusalem bereits den Tod gefunden haben. Er sieht, dass die Gier nach Macht in dieser Stadt auch ihn eines Tages ans Kreuz bringen wird. 7 Tage noch, dann hängt Jesus an diesem Kreuz. Ja, Gott hatte eine Stadt des Friedens geplant, aber über die Jahrhunderte hinweg wurde Jerusalem mehr und mehr zu einer Stadt des Krieges und des Blutvergießens. Die eigentliche Identität ist verschüttet. Was an Gutem mal da war, liegt in Trümmern. Und Jesus sieht das, und es treibt ihm die Tränen in die Augen. Leider bleiben Jesus bis heute solche Anblicke nicht erspart. Denn auch wenn er uns gegenübersteht und uns ansieht, dann merkt er, welche Dinge bei uns nicht stimmen und was in Trümmern liegt. Und wir können sicher sein, dass Jesus auch über uns weint, weil vieles von dem, was Gott mit uns im Leben vorhat, durch Unfrieden, durch Hass, durch Sünde und Schuld zerstört ist. Aber weil Jesus dieser Anblick nicht neu ist, darum schreibt Annette von Droste-Hülshoff, wusste Jesus nicht damals schon, wie trüb und matt, wie hilflos meine Seele heute erscheint? Ja, er wusste es. Und Jesus schaut nicht weg, auch jetzt nicht. Er schaut in unsere dunkelsten Seiten hinein und er weint. Jesus sieht in unser Herz hinein und er hält das aus, auch wenn er noch so viel Dunkles und Kaputtes ertragen muss. Jesus sieht unsere zerbrochenen Beziehungen. Er erkennt, was in unseren Ehen und Familien nicht stimmt. Er sieht auch die vielen Schmerzen. Er sieht unsere Einsamkeit. Er weiß um die vielen ungezählten Tränen in unserem Leben. Und verurteilt er uns deswegen etwa? Drückt er beide Augen zu und sagt, es ist doch gar nicht so schlimm? Nein, er schaut hin und er weint. Er leidet mit uns mit. Jesus schämt sich nicht, das Reden auch mal den Tränen zu überlassen. Er weiß, dass es Momente gibt, wo Worte ganz leer erscheinen, aber wo Tränen einen reichen Schatz bieten. So kann ein Tränenfleck auf einem Brief ja mehr sagen als 1000 Worte. Und eine Träne unseres Erlösers bedeuten mir weit mehr als 1000 Gebote. Denn in seinen Tränen spiegelt sich, wie viel Not, Traurigkeit und Elend in unserem Leben sind, weil wir nicht auf Gott gehört haben und an der Sünde festhalten. Und wenn die Tränen an den Wangen von Jesus heruntergelaufen sind, dann können wir sicher sein, dass sie in unserem Leben auf dem Boden unseres Herzens landen und uns guttun wollen. Sie lindern dort unsere Schmerzen in der Not. Sie lindern dort das Elend, wo andere an uns schuldig geworden sind. Da wohnt in uns so viel Zorn und Hass und Unfrieden. Und eine bohrende Frage quält uns. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum musste das alles so kommen? Doch dann fallen die Tränen Jesu in unser Herz hinein und wir werden still. Eine Sehnsucht erwacht in uns, dass es endlich wieder hell in unserem Leben wird. Der Schmerz ist weg und wir hören hoffentlich die Stimme unseres Herrn. Wie damals, als Jesus vor Jerusalem die Tränen nicht zurückhalten konnte, klingt es hoffentlich in uns, wenn doch auch du an diesem Tag erkennen würdest, was zu deinem Frieden dient. Wenn wir merken, dass Jesus über uns weint, dann geht es um weit mehr als ein bisschen Mitleid zu erhalten. Es tut zwar gut, getröstet zu werden, aber mit Jesus haben wir die Chance, so viel mehr in unserem Leben zu erfahren. Wir dürfen heil werden. Diese Chance hat Jerusalem damals vertan. Die Stadt hat nicht erkannt, was für ein wunderbarer König da in sie einzieht. Und so sieht Jesus eine dunkle Zukunft heraufziehen. Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen. Und sie werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Ja, das passiert nicht jeden Tag, dass Gott uns in unserem Zuhause aufsucht. Die Bibel sagt, dass Gott unseren Willen respektiert und nur ab und an deswegen bei uns anklopft. Er wartet, dass wir ihm die Tür unseres Lebens öffnen. Der englische Maler William Holman Hunt hat ein Bild dazu gemalt. Das hängt heute in der St. Paul's Cathedral in London. Das Bild zeigt Jesus, wie er vor unserer Tür steht. Einer Tür, die völlig von Efeu überwuchert ist. Und Jesus steht an der Tür und klopft an. Aber das Merkwürdige ist, die Tür hat keine Klinke. Ein Kritiker soll das mal dem Künstler vorgeworfen haben, worauf Hunt antwortete: Nein, nein, ich habe die Türklinke nicht vergessen. Das war meine vollste Absicht, das so zu malen. An dieser Tür gibt es nämlich nur eine Klinke und die ist auf der Innenseite. Es ist unsere Sache, die Tür zu öffnen und Jesus in unser Leben hineinzulassen. Jesus drängt sich niemals auf. Du hast die Freiheit zu entscheiden, wie du auf seine Heimsuchung reagierst. Aber wenn du die Tür öffnest, dann verspricht Jesus dir, ich komme, um selig zu machen, was verloren ist. Das, was zerbrochen ist, mache ich wieder heil. So möchte ich dich fragen, wie oft hat Jesus wohl schon vor deiner Tür gestanden, genauso wie er damals vor den Türen Jerusalems stand? Er hat bei dir angeklopft und hast du ihm geöffnet? Vielleicht hat Jesus angeklopft durch einen Segen, den er in dein Leben hineingelegt hat und den du dir nicht verdient hast. Und er hat gehofft, dass du dich für ihn öffnest. Vielleicht hat Jesus manchmal aber auch etwas energischer bei dir angeklopft durch Leiden, das er in deinem Leben zuließ. Doch auch dieses Klopfzeichen hast du überhört. Überprüf das bitte mal, wie das bei dir ist. Vielleicht klopft Jesus sogar jetzt gerade bei dir an. Wie wirst du darauf reagieren? Wirst du die Klinke drücken und Jesus hereinlassen? Ich kann dich dazu nur ermutigen. Lass dir diese Chance nicht wie Jerusalem entgehen. Bei ihr ist Jesus nicht angekommen und er musste feststellen, du hast den Augenblick blind verkannt, durch den das Heil bei dir hätte einziehen können. Blind verkannt. Warum? Warum machen manche Menschen dicht, wenn Jesus anklopft? Wie konnte eine ganze Stadt sich vor Gott verschließen und ihn lieber ans Kreuz schlagen? Gehen wir dazu noch einmal auf den Ölberg und schauen uns an, was Jesus damals sah. Sein Blick fiel auf die stolzen Türme der Macht, den stolzen Tempel des Wissens und die stolzen Tore des Reichtums. Erstens, Stolz in den Türmen der Macht. Jerusalem war das Zentrum der Macht damals in Israel, sowohl politisch als auch religiös. Starke Mauern zeigten das jedem, der vor die Tore der Stadt zog. Die Machthaber fühlten sich wohl in ihrer Festung. Sie wollten keinen neuen König. Sie hatten Angst, er würde ihnen ihre Stellung streitig machen. Noch heute gibt es diese Türme auch unter uns. Das hört sich dann so an: Ich brauche keinen Erlöser. Ich stehe allein gerade für mein Leben. Damit muss ich alleine fertig werden. Das schaffe ich schon irgendwie. Das ist der Stolz, der Jesus die Tür vor der Nase zuschlägt. Und es gibt diesen Stolz auch hier in Eibelshausen. Leute leiden und greifen nach jedem Strohhalm, der sich ihnen bietet. Nur von Jesus, da wollen sie absolut nichts wissen. Zweitens, Stolz in den Tempeln des Wissens. Die religiösen Leute damals wussten sehr viel über Gott. Sie wussten vielleicht sogar mehr über ihn als Gott selbst. Und als er dann vor ihrer Tür stand, hatten sie ein so falsches Bild von Gott, dass sie ihn nicht erkannten. Auch heute noch stößt Jesus immer wieder auf Meinungen über ihn, die überhaupt nicht wahr sind. Aber wir glauben, dass unser Verstand ein heiliger Tempel des Wissens ist, frei von aller Sünde. Doch das stimmt nicht. Und wenn wir dann etwas von Gott erfahren, was nicht zu unserem Wissen passt, dann muss Gott eben bei uns draußen bleiben. Oder wir schreiben ein dickes Buch über den Gotteswahn und lassen uns als neue Atheisten feiern. Oder wir haben ein IQ von 200 wie Stephen Hawking und versuchen zu beweisen, dass die Welt einen Gott doch gar nicht braucht. Das ist Hochmut, der Jesus die Tränen in die Augen treibt. Und drittens, Stolz in den Toren des Reichtums. Damals gab es in der Mauer, die sich um Jerusalem zog, nicht nur die großen und schönen Tore, es gab auch so kleine Durchschlupflöcher, die man im Volksmund Nadelöhr nannte. Da konnte man nach Einbruch der Dunkelheit noch mal eben reinschlüpfen. Aber sie waren so klein, dass man sich ducken musste. Womöglich hat Jesus daran gedacht, als er sagte, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Jesus wusste, dass der Wohlstand uns die Ohren verstopfen kann. Wenn Gott dann bei uns anklopft, dann hören wir das nicht. Unsere Lebenshäuser sind manchmal so vollgestopft, dass wir eigentlich auch gar keinen Platz mehr für Gott haben. Wenn wir Jesus eines Tages dort hineinbeten, dann wird es auf jeden Fall zu Veränderungen kommen. Veränderungen, die vielleicht auch schmerzhaft sind. Aber vergessen wir nicht, Jesus kommt nicht in unser Leben, weil er uns ärgern möchte. Er kommt, um uns zu befreien. Er kommt, um den Menschen aus uns zu machen, den Gott sich gedacht hat. Er kommt als Erlöser, um die Scherben unseres Lebens wieder zusammenzusetzen. Er kommt, damit wir wieder Gottes Ebenbilder werden. Wir erwarten vielleicht einen Gott, der uns mit Macht, mit Wissen und Reichtum beeindruckt. Aber er kommt zu uns auf einem Esel. Er kommt ganz schlicht und einfach, damit ihn wirklich jeder einladen kann. Keiner muss sich schämen, dem König aller Könige die Tür zu öffnen. Darum öffne dich neu für deinen Erlöser und lass ihn in dein Leben rein. Er stellt dein Haus vielleicht auf den Kopf, aber du wirst dich auf jeden Fall hinterher besser fühlen. Leider hat Jerusalem diesen König damals nicht angenommen. Und so musste die Stadt es ertragen, dass genau 40 Jahre später alle Türme, Tore und Tempel einstürzten. Die Römer ließen im Jahr 70 nach Christus wirklich keinen Stein auf dem anderen. Und deswegen gibt es diesen Tempel bis heute nicht mehr. Von dem wunderbaren Tempel, da blieb nur die Klagemauer stehen. Und weil Jesus das bereits im Voraus wusste, weinte er dort schon, als sie noch zum großen und stolzen Tempel gehörte. Aber Jesus vergoss damals seine Tränen nicht nur, weil er die Türme, Tore und Tempel stürzen sah. Er blickte vom Ölberg auch auf einen Hügel mit dem Namen Golgatha. Und auch hier wusste Jesus im Voraus, was ihn dort erwartete. Darum zweitens, Jesus weint für uns. Wenn man in der Kapelle Dominus Flevit lange vor diesem Tränenfenster sitzt, dann sieht man nach einiger Zeit auch immer deutlicher, wie im Vordergrund dieses Fensters das Kreuz hervorsticht. Es soll uns darauf hinweisen, dass Jesus nicht nur über unsere Situation geweint hat. Er hat in Jerusalem auch für uns geweint, damit das Kreuz für uns zum Segen wird. Gott lässt das ja nicht kalt, wenn er dauernd vor verschlossenen Türen steht. Es schmerzt ihn, wenn er sieht, was für feste Mauern wir um unsere Seelen errichtet haben. Und deshalb hat er sich gesagt, ein härteres Pflaster als auf Golgatha gibt es nirgendwo sonst auf dieser Welt. Darum ramme ich mein Kreuz genau an dieser Stelle in den Boden. Es soll als Zeichen meiner Liebe die verhärteten Herzen freimachen. Die Tränen, die Jesus am Kreuz vergoss, wurden nicht nur von den Schmerzen verursacht, die ihm die Nägel brachten. Nein, Jesus weinte am Kreuz auch stellvertretend für uns alle, weil er sah, wie unser Leben in Trümmern liegt. Unsere verbogenen Lebensführungen hat er unter Tränen mit an dieses Kreuz genommen. Unsere verkehrten Gedanken über Gott hat er mit ans Kreuz nageln lassen. All unsere Sünde und Schuld hat er mit viel Schweiß und Tränen dort abgeladen. Seine Tränen zeigen uns, wie sehr er um unsere Rettung gerungen hat. So sehr, dass seine Tränen sich am Ölberg im Garten Gethsemane sogar mit Blut vermischten. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch so Momente, wo du dich nicht von deinem Gott verstanden fühlst, dann denk bitte daran, dass er bereits am Kreuz an dich dachte. Er weinte für dich, er kennt dich und versteht dich sehr gut. Vielleicht kennst du auch diese Momente, wo du dich von Gott verlassen fühlst. Dann denk daran, dass Jesus genau diese Verlassenheit mit ans Kreuz genommen hat. Er hat das dort erfahren und selbst geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er tat das, damit niemand von uns das mehr erleben muss, von Gott verlassen zu sein. Und glaub mir, der Vater im Himmel hat in diesem Moment mehr Tränen im Gesicht gehabt, als alle Welt jemals weinen kann. Aber er tat das, weil er dich leidenschaftlich liebt. Er hat das alles auf sich genommen, damit selbst die härtesten Herzen frei werden. Das war ihm jede Träne wert. Ich glaube, unsere Welt wäre gar nicht zu ertragen, wenn es diese Tränen von Jesus nicht geben würde. Und ich bin so froh, diesen Gott der Tränen zu kennen. Bei ihm finde ich immer wieder Trost, wenn ich Hilfe nötig habe. Zu Beginn habe ich euch von einem jungen Mann erzählt, der nicht von jemandem regiert werden möchte, der nicht mehr weinen kann. Ich möchte das auch nicht. Aber meinem Gott der Tränen gebe ich mich gerne hin. Ich weiß, dass er mich sehr gut versteht. Ich weiß, dass er alles für mein Heil gegeben hat. Und ich freue mich, wenn er an meine Tür klopft und lass ihn gerne hinein. Nun hast du sicherlich gemerkt, dass es bei dieser Sache mit dem Kreuz und den Tränen Gottes nicht darum geht, dass du das jetzt mit deinem Verstand aufgenommen hast und nachher zufrieden und nickend nach Hause gehst. Wenn du Golgatha wirklich an dich heranlässt, dann ist das ein Erlebnis, dass dir das Herz aufreißt und deine Gefühle durcheinander wirbelt. Darum bitte ich dich, verlass diesen Hügel vor Jerusalem nicht mit trockenen Augen. Geh nicht einfach kühl und gelassen nach Hause, wo wo doch der König der Könige für dich geweint hat. Öffne dein Leben für ihn und lass ihn wieder rein. Sag ihm, dass es dir leid tut, dass du ihm so viel Grund zum Weinen gegeben hast. Und vergiss auch bitte nicht, dass du und ich, dass wir diesen Jesus mit all dem Mist, den wir getan haben, an dieses Kreuz gebracht haben. Und das da an seinen Händen, das sind echte Nägel. Und der da an dem Kreuz ist wirklich der Sohn Gottes. Maria und Johannes waren die Ersten, die das erkannten. Und darum standen sie unter dem Kreuz und weinten. Ja, sie weinten sich die Augen aus. Und ich wünsche dir und mir, dass wir wieder mehr werden wie sie. Lass uns darum beten, dass wir niemals so hart und kalt werden, dass wir dieses Leiden Gottes ohne Tränen anschauen können. Denn Jesus weint sonst immer noch für uns. Ein gläubiger Mann starb und kam in den Himmel. Dort wurde ihm eine goldene Krone aufgesetzt und er war sehr glücklich. Doch als er sich umsah, fiel ihm auf, dass die meisten anderen im Himmel juwelenbesetzte Kronen trugen. Er fragte, warum hat denn meine Krone eigentlich keine Juwelen? Ein Engel antwortete, weil du uns keine gegeben hast. Diese Juwelen sind die Tränen, die die Gläubigen auf Erden vergossen haben. Du hast keine Träne geweint. Aber sagte der Mann, ich war doch die ganze Zeit glücklich über das, was Gott aus meinem Leben gemacht hat. Warum hätte ich da weinen sollen? Ja, sagte der Engel, deswegen hast du ja auch eine Krone aus Gold erhalten. Aber Juwelen sind nur für die, die geweint haben. Amen.